Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Sie hören die Lesart im Deutschlandfunk Kultur und wir machen jetzt einen Ausflug ins alte West-Berlin der 1970er Jahre mit einem Roman, der sehr plastisch von dieser Zeit erzählt, als dort spektakuläre Bauprojekte in die Höhe schossen, mit Bundessubventionen abgesichert und Scheunen toroffen für allerlei Bauschmu, Filz, Betrug. Diese Skandale, die gehören inzwischen ja zur historischen Mauerstadt Berlin-Folklore und daraus hat der Schriftsteller Till Räther eine rasante Geschichte entwickelt. Er ist in Berlin-West aufgewachsen. Und das spürt, riecht man auf jeder Seite. Guten Tag, seien Sie herzlich begrüßt im Deutschlandfunk Kultur, Herr Räther.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Vor 2 Jahren, da waren Sie schon mal literarisch im alten West-Berlin im Roman Treue Seelen. Da, ja. Das waren die späten 1980er Jahre, ja. Jetzt die frühen 70er, da waren Sie noch ein Kind, so Berliner Steppke, Jahrgang 69. Haben Sie noch Erinnerungen daran gehabt, so konkret, als Sie jetzt beim Roman gearbeitet haben?
Also ich bin, weil mein Vater eine Zeit lang in Bonn gearbeitet hat, 1975 zurück nach Berlin gekommen. Da setzen meine Berliner Erinnerungen ein, aber das ist natürlich so, dass das eher so, also ich habe die 80er Jahre habe ich deutlich mitbekommen, mit ganz wachen Sinnen als Teenager, so deutlich wahrscheinlich wie nie wieder irgendwas in meinem Leben. Und die 70er so aus dem Augenwinkel, und Sie haben eben gerade schon von den Gerüchen und so gesprochen, also gerade so, das sind dann, glaube ich, so, das sind so Farben und Gerüche und Eindrücke und vielleicht auch so ein bestimmtes Licht, man nimmt ja als Kind auch eher alles so ein bisschen aus Kniehöhe wahr, also das sind eher so schemenhafte Erinnerungen, denen ich hier dann über mediale Vermittlung versuche nachzuspüren.
Auf jeden Fall sind Sie tief, tief in die Stadt und die Zeitungsarchive gegangen. Kommen wir aber erstmal zur Architektin, so heißt Ihr Roman schlicht, und das ist auch die schillernde Hauptfigur, angelehnt haben Sie sich da an eine reale Person, die Westberliner Architektin Sigrid Kressmann-Tschach. Wer war denn diese Frau und warum ist sie bis heute so in Berliner Bausenatskreisen berühmt, berüchtigt?
Also am Ende sind über die sogenannte Kreisel-Affäre der Bürgermeister von Berlin, der damalige, und der gesamte Senat eigentlich gestürzt, weil Frau Kressmann-Tschach eine sehr, sehr geschickte und sehr kompetente Geschäftsfrau und Architektin, die sowohl Baufirma als auch Architekturbüro in einem hatte, es geschafft hat, dem Senat letztendlich das höchste Gebäude West-Berlins damals, das 120 Meter hohe Kreiselbauhochhaus am südlichen Ende von Berlin, als das Bauprojekt der 70er Jahre zu verkaufen, obwohl es ein Gebäude war, was eigentlich schon in der Bauphase und in der Planungsphase nicht so richtig durch Investoren, geschweige denn durch Mietinteressenten gedeckt war und was im Grunde genommen da unten, wenn ich das mal so sagen darf, als jemand, der auch in Südberlin aufgewachsen ist, nie so richtig gebraucht worden ist. Mhm. Also eigentlich so ein bisschen so eine, aus meiner Sicht eine legendäre und für Berlin vielleicht auch stilbildend historische Figur, weil sie es geschafft hat, einen Bedarf zu decken und einen, den es nicht gab, und ein Geschäft zu machen, wo eigentlich kein Geschäft zu machen war. Mhm.
Im Roman, also in Berlin kennt natürlich jeder den Kreisel, das ist eben dieses Hochhaus. Im Roman nennen Sie den Kreisel Kegel, hab noch gedacht, warum eigentlich, gibt es da ein Copyright drauf?
Ich habe gedacht, es geht so, ich habe dann relativ schnell gedacht, das Leben und Wirken von Sigrid Kressmann-Tschach liegt noch nicht lange zurück, und ich finde es schwierig, so zu tun, als würde man dann in einem, auch als Autor, über eine reale Figur oder ein reales Gebäude schreiben. Ich habe versucht, eher so über die Legende oder über das Image, Sie haben von den Zeitungsarchiven gesprochen, ich habe auch eher versucht, mich davon inspirieren zu lassen, wie damals in den Medien über sie berichtet worden ist, was absolut faszinierend ist, und bin aber, abgesehen von ein paar Pressezitaten und von ein paar Zahlen, die einigermaßen abgedeckt sind durch die Berichterstattung, habe ich schnell versucht, mich von der realen Figur zu entfernen, und habe darum dann das Gebäude auch umbenannt. Ja.
Aspik und Asbest, das sind die zwei Begriffe. Ja, so von Milieu und Stimmung. Agiert eben diese Architektin, die sie auch ja mal als super coole Businessfrau schildern, die mit Millionen ebenso mit Männern abgebrüht jongliert. Die Kerle verlieren immer irgendwann die Nerven. Sie nicht. Man denkt natürlich dann sofort, war denn dieses reale Vorbild auch so? War die so ultra cool, jetzt sieht sie aus so wie so eine Lara Croft des Bauwesens der 1970er Jahre, ne?
Ja, mit dem Unterschied, dass sie eben dann auch Mitte, Ende 40 war zu der Zeit und damit eigentlich schon aus der damaligen Wahrnehmung, wo immer von jungen Frauen als Mädchen die Rede war. Die Zeitschrift Twen hat immer nur davon gesprochen, die neuen Mädchen, wie kriegt man sie und so. Also eigentlich so eine Frau, die in der Öffentlichkeit gar nicht mehr aufzutauchen hatte. Aber sie hat außerordentlich kompetent und geschickt diese Verträge und Geschäfte gemacht und hat mehrere Untersuchungsausschüsse, die versucht haben, ihr Betrug nachzuweisen, unbeschadet überstanden. Das ist die eine Seite, das sind die Tatsachen. Und die andere Seite ist, dass eben in den Medien über sie immer berichtet wurde als die Soraya Westberlins mit wohlgeformten Beinen, die mit Sex und Energie Westberlins Bauwirtschaft regiert. Und ich habe dann so gedacht, in diesem Spannungsfeld muss sich ja also jemand, der von außen so wahrgenommen wird und die dennoch so viel erreicht, was muss das für eine Figur gewesen sein und was kann das dann auch als Romanfigur für einen für eine Figur sein?
Die zitieren diese Presse.
Das sind echte Zitate aus der Zeit.
Genau, ja. Also das ist, wenn man das heute liest, denkt man, das kann wohl nicht sein. Die listenreiche Managerin, die es verstanden hat, sich die öffentliche Hand um die schlanke Taille zu legen. Ich meine, man muss das wirklich, glaube ich, wirklich betonen.
Es und ist so, das ist aus dem Spiegel, glaube ich, oder genau, also wirklich aus der...
Das sind die 70er in der Beziehung beinhart sexistisch und die Jungs, die das geschrieben haben, die waren wahrscheinlich noch stolz auf ihre pfiffige Formulierungskunst. Ne?
Ja, man merkt aber, finde ich, Herr Scholl, auch so eine gewisse Ratlosigkeit. Also genau, dass man so, dass es ist so eine, und das hat mich an dieser Figur interessiert oder es hat mich interessiert, eine Figur zu erfinden, die eigentlich diese Kategorie der damals vor allem so männlichen Wahrnehmung und wo man dann eben nur sagen kann, naja, die macht das mit Sex und irgendwie, wenn man aber sagt, die hat diese Kategorien in Wahrheit aber gesprengt und ich finde, man merkt aus diesen Zitaten auch so eine gewisse Ratlosigkeit, wo man sich dann eben nur auf solche Bilder zurückziehen
also
kann.
Im Roman formuliert also genau in diesem Stil ähnlich eine meiner Lieblingsfiguren, die sehr früh, Schick Miller.
Die Edelfeder aus Hamburg.
Die Edelfeder, so ein Schmierenjournalist, wo sein früherer Chef Nannen sagt, hey, wenn Miller kommt, sinkt das Niveau. Also, die Architektin engagiert diese Edelfeder, sagt dann aber selber, um Gottes Willen, und das ist so die zweite Ebene, die Sie im Roman einziehen, Herr Räther, den Journalismus in Gestalt eines 19-jährigen Praktikanten vom Spandauer Volksblatt, der unabsichtlich den Skandal ins Rollen bringt. So viel dürfen wir jetzt nicht verraten. Also mit diesem blutjungen Otto, da kommt eben auch noch so ein anderes altes West-Berlin ins Spiel, das Sie, glaube ich, gut gekannt haben. Sie waren nämlich selber mit 19 beim Spandauer Volksblatt, ne?
Ich habe zumindest mit 19 angefangen, fürs Spandauer Volksblatt als freier Autor Artikel zu schreiben. Leider gibt es das nicht mehr. Ich habe damals das Volksblatt und den Tagesspiegel auch ausgetragen als Zeitungsausträger und ich wollte eigentlich, ja, Sie haben mich da schon ein bisschen ertappt. Es ist eigentlich ein Roman über den Baufilz und die Gespenster der 70er Jahre und über Männer-Frauenbilder und so. Aber je mehr ich geschrieben habe, desto mehr habe ich dann doch gemerkt, ich bin schon auch ein Tageszeitungs- und vor allem auch Lokalzeitungs-Nostalgiker und es ist auch so eine Liebeserklärung an die Zeitung und an die Arbeit für die Zeitung geworden, muss ich sagen.
Mit diesem blutjungen Otto, da bringen Sie auch so ein bisschen an dieses West-Berlin, ja, der frühen 70er, der Sponti-WG, ist das Flippige, die Musik, also was weiß ich, sie gehen tanzen in die Disco-Sound, ne, später berühmt durch Christiane F. und die Kinder vom Bahnhof Zoo. Ich war ganz verblüfft, ich bin da auch noch hingewackelt, als ich in den 80er nach Berlin gekommen bin, dass es da anfangs keinen Alkohol gab im Sound. Also ja. Wie sind Sie denn auf sowas gestoßen?
Ich habe irgendwann gehört, dass es im Sound, ich wollte wissen, ob das Sound Anfang der 70er Jahre noch aktiv war und habe mir dann, und wie das Eingangsportal aussah, also bevor es immer mal wieder auch geschlossen worden ist. und bin dann auf einen tatsächlich unter einem Foto oder so auf so ein Forum von Menschen, die in den Anfang der 70er im Sound waren und die sich über ihre Erlebnisse da ausgetauscht haben. Und der eine erzählte, der Sound hätte eben nur eine Milchbar-Lizenz gehabt, weil die Polizei damals gesagt hat, naja, ihr schenkt so viel Alkohol aus, die Leute trinken Alkohol, die Leute wollen dann Drogen, ihr seid eh schon so eine Drogenhöhle. Aber das ist immer hin und her gegangen und daher weiß ich zum Beispiel auch, dass damals vor dem Sound dieses Schild hing, keine Ausländer, was so ein bisschen ein weiterer dunkler Fleck der 70er Jahre ist, dieser absolut grassierende und in den Alltag eingewobene Alltagsrassismus.
Wie dieser Steglitzer Kreisel dann finanztechnisch zusammenfällt, das entwickeln Sie wie ein Krimi, Herr Reeder. Sie sind ja auch bekannter Thriller-Autor. Und ja, so historisch der Skandal heute wirkt, es geht ja immer weiter. Momentan will Berlin wieder hoch hinaus. Am Alexanderplatz entstehen gleich mehrere Hochhäuser. Prompt ist neben der ersten Baugrube die U-Bahn abgesackt. Diese Luxusbauten fertig sind, ist nicht ausgemacht. Der Kreisel wird derzeit auch entwickelt und da gibt es jetzt wieder auch einen Skandal. Als ich jetzt Ihren Roman las, muss ich öfter dran denken. Berlin bleibt halt Berlin, das geht immer so weiter, ne?
Ja, der Kreisel ist weiterhin entkernt und ist damit ein leeres Skelett, ein Gerippe und weiter auch, finde ich, so eine Projektionsfläche für allerhand interessante Sachen.
Und für alle Nicht-Berliner, die den Roman in die Hand nehmen, die werden sich vielleicht über das Cover wundern. Da ist nämlich eine andere Bausünde drauf, ja. Auch Steglitz, ein Bierpinsel.
Ja, aber der ist doch wunderschön.
Ja, aber dieses Ding... das, wo man sich wirklich fragt, wie kommt man auf so eine Idee, ja? Jetzt, es gibt's immer noch, jetzt ist es ganz hip bemalt und soll auch wieder entwickelt werden, ne?
Also das haben die Architektin Ursulina Schüler-Witte und ihr Mann Ralf etwas später gebaut und wir haben lange überlegt, ob wir den Kreisel vorne raufnehmen, aber der Bierpinsel steht für diese Zeit und der Bier, also er war damals, wie er geplant war, wunderschön, aber ich war jetzt anderthalb Jahren nochmal da, um mir die Ecke anzugucken. Berlin ist vielleicht eine Reise wert, aber die Bierpinsel-Ecke leider nicht.
Na, wer weiß, vielleicht stehen jetzt in Zukunft viele, viele Leser mit ihrem Roman vor dem Dings und sagt, guck mal, da ist es irgendwo.
Buchtalks.
Ja, genau. Ja, U-Bahnhof Schlossstraße für alle Nicht-Berliner. Dankeschön, Herr Reeder, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke.
Und die Architektin, wirklich schmissiger Roman, der neue von Till Reeder, ist ab morgen im Handel erschienen im Verlag BTB und kostet 24 Euro.